Ja, vielen Dank für die Einleitung. Es ist eine große Freude und eine Riesenerleichterung, dass ich nicht aus dem eigenen schöpfen muss, sondern dass ich einfach das weitergeben darf, was mir der Herr aufs Herz legt. Und ich denke, so geht es uns allen, wenn wir sein Wort verkündigen dürfen, weitergeben dürfen, dass wir frei sein dürfen von den eigenen Gedanken und offen sein dürfen für sein Wirken. Und auch das Verständnis ist nicht mein Verständnis, es muss er schenken und wirken. Und es muss auch euch geben. Ich sage einen Satz und er wird von verschiedenen Hörern ganz unterschiedlich aufgenommen. Der Herr weiß, was jeder braucht und er überträgt es auch und übersetzt es. Und das ist eine ganz große Freude im Herzen, dass er das bewirkt. Er ist treu und er macht es auch. Und wir haben den Text gehört. Ich möchte auch gleich einsteigen in Epheser 4, weil die Überschrift der untere Weg, das ist ja sehr schwer zu fassen. Der untere Weg, mal ganz allgemein formuliert, der irdische Weg, der Weg hier auf dieser Erde, der ist kein Höhenweg. Der ist immer ein unterer Weg. Belastet durch vielerlei Dinge, die in unserem Leben sind, aber Gott wirkt dadurch einen Höhenweg. Ein Höhenweg, den er uns schenken möchte. Das dürfen wir im Glauben schon fassen. Und diese Stelle oder diese Verse in Epheser 4, 7 bis 10, ich habe die Schumacher-Übersetzung, ich weiß nicht, nach welcher Übersetzung du gelesen hast, Elberfeld, genommen. Und da hat der Schumacher als Überschrift über diese Verse drüber geschrieben, die Vielfalt der Gaben und Dienste in der Gemeinde. Vielfalt der Gaben und Dienste in der Gemeinde. Dienen ist ein unterer Weg. Ich werde dann auch noch kurz darauf eingehen. Es ist so, dass dieses Dienen und diese Gaben, die hier in diesem Textabschnitt angesprochen werden, eine Gabe Gottes sind. Die Gaben sind eine Gabe unseres Herrn Jesus Christus. Und er ist diesen Weg selbst vorangegangen. Ohne Gaben und Dienste würde ja in der Gemeinde etwas Grundlegendes fehlen. Ja, sie sind ohne, also eine Gemeinde ohne Gaben und Dienste wäre undenkbar. Gaben und Dienste, wenn man mal diese beiden Wörter miteinander verbindet, dann ist das Dienen bereits eine Gabe, die er wirkt. Eine Gabe, die er schenkt. Und er schenkt nach dem Maß seiner Gabe. Also er bewirkt auch das Maß. Der Herr Jesus, der den Weg vorangegangen ist, ist einen unteren Weg gegangen. Und er hat sich durch diesen unteren Weg selbst zu einer Gabe gemacht. Er hat sich selbst verschenkt. Diese Gaben, die wir durch ihn bekommen, dürfen wir ihm wieder zurückgeben in dem Dienst. Ja, es ist geradezu der Sinn und der Inhalt, dass wir ihn durch diesen Dienst ehren. Und deswegen sollen die Gaben und Dienste ganz besonders in der herausgerufenen Gemeinde dazu dienen, ihn zu verherrlichen. Und gleichzeitig wachsen wir durch diese Gaben und durch diese Dienste. Wir wachsen in ein geistliches Verständnis hinein. Wir wachsen aber auch, so wie es der Epheserbrief schreibt, heran zur Mannesreife. Und man kann das, oder das Bild ist ja der Vergleich mit einem Kind. Ein Kind, das heranwächst. Die Eltern haben für das Wachstum keine Verantwortung. Sie können das Kind nähren, sie können es pflegen, es behüten und beschützen, aber das Wachstum selbst schenkt der Herr. Und so ist es auch in der Gemeinde, das Wachstum schenkt der Herr. Wir kennen diese Gedanken, sie sind uns bekannt. Und wir wissen das aus den Briefen des Apostels Paulus in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und dabei dürfen wir wissen, dass die Gnade, die uns der Herr angeeignet hat, so wie es hier in dem Vers 7 steht, jedem Einzelnen aber von uns, ist die Gnade zuteil geworden. Dann dürfen wir wissen, dass wir Hinzugekommene sind. Denn ursprünglich oder vorher war es ja nicht so. Die auf Christus gewartet haben, das war das Volk Israel, das wissen wir. Sie haben auf den Messias gewartet. Und dann hat der Herr aber die Tür aufgetan, und hat die Gläubigen aus den Nationen mit hinzugetan. Und er nennt es als ein Geheimnis des Christus. Ich lese hierzu die Verse aus Epheser 3, 4 bis 6. Epheser 3, 4 bis 6. Der Apostel Paulus schreibt: Mir ist durch Offenbarung das Geheimnis des Christus zu erkennen gegeben worden, das in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, nämlich: Die Nationen sollen Miterben und Mitglieder am gleichen Leib, also Mitleib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das der Herr offenbaren muss und dieses Verständnis auch schenken muss. Und das Haupt dieses Leibes ist Jesus Christus. Er als derjenige und als der Einzige, der diesen Platz einnehmen kann und ausfüllen kann. Oder anders ausgedrückt, er ist der Einzige, der würdig ist und von Gott für fähig befunden worden ist, diese Position als Haupt einzunehmen. Gott hat sich in Epheser 1, Vers 10 vorgenommen, unter dieses Haupt alles zusammenfassen und alles unter dieses Haupt unterzuordnen. Ja, zu diesem Zweck muss auch der Herr als Haupt über alles gesetzt werden. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 25, dass er herrschen muss, bis auch der letzte Feind, alle seine Feinde unter seine Füße untergeordnet sind. Diese Ausdrucksweise über einen gesetzt sein oder einem anderen untergeordnet sein, also diese Hierarchien, die sind uns ja bekannt. Das ganz normale Leben, die Lebensverhältnisse, in denen wir stehen, die sind nach diesem Schema, nach dieser Schöpfungsordnung geregelt. Der Chef steht über den Angestellten. Das Kind habe ich vorhin schon erwähnt, das ist den Eltern untergeordnet. Die Regierung ist uns übergeordnet, aber als Gottes Dienerin wiederum Gott untergeordnet. Und alle diese Über- und Unterordnungen sind daher eine gute göttliche Schöpfungsordnung. Und sie sind notwendig, solange noch nicht alles in die Gottesgleichheit hineingekommen sein wird. Wir wissen, der Herr Jesus übergibt dann am Ende das Reich und unterstellt auch sich selbst wieder dem Gott und Vater, sodass alles ihm untergeordnet ist. Dann ist Gott alles in allem. Und ich möchte nun einige Bibelstellen nennen, die diese übergeordnete, überragende Einordnung unseres Herrn Jesus Christus beschreibt. Den Platz, den er eingenommen hat. Und da ist die Bibel unmissverständlich. Sie lässt keinen Zweifel offen. Es sind vier Bibelverse, die ich herausgesucht habe. Es gibt natürlich noch viel mehr. Die erste steht natürlich hier in unserem Text, der Vers 8. Hier in unserem Text heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe. Und dann noch Vers 10 aus unserem Text, da heißt es ja, hinaufgestiegen über alle Himmel. Über alle Himmel. Die zweite Stelle, Philipper 2, Vers 9. Darum hat Gott ihn, nämlich den Herrn Jesus Christus, auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Die dritte Stelle steht in Apostelgeschichte 2, Vers 33. Hier bezeugt Petrus, dass dieser Jesus durch die Rechte Gottes erhöht worden ist. Und Apostelgeschichte 5, Vers 31 ergänzt noch, erhöht zum Fürsten und zum Heiland. Und dann die vierte Stelle, Epheser 1, Vers 21. Gott hat Christus zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Es gäbe noch einige Stellen, die man hier anführen könnte, gerade auch Aussagen, dass er zur Rechten Gottes sitzt, aber die vier sollen jetzt reichen. Eindeutig, Christus hat seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen. Ja, dieses Hinaufsteigen oder Hocherhobensein unseres Herrn ist eine geistliche Wahrheit. Und die kann man nur im Glauben fassen. Dieses Verständnis kann man nur im Glauben geschenkt bekommen. eine Gabe des Heiligen Geistes. Wir sehen Jesus Christus noch nicht als den erhöhten Herrn. Wir reden vom erhöhten Herrn und reden eben von diesem Herrn, der geistlich schon an dieser Position sitzt. Aber für die Menschen, für unsere sichtbaren Augen ist es noch nicht. Es war auch nur wenigen Menschen geschenkt, das mal buchstäblich zu sehen. Ich denke da an Stephanus, der eben den Himmel geöffnet sieht und wie Jesus zur Rechten Gottes steht. Apostelgeschichte 7, Vers 55. Oder buchstäblich die Jünger und Apostel, die mit eigenen Augen eben sehen durften, wie Jesus vor ihren Augen und vor ihren Blicken eben emporgehoben wurde. Eine Wolke nahm ihn auf und er wurde hinweggenommen. Im Glauben erfassen und im Glauben dieses Verständnis zu bekommen, heißt aber auch, Klarheit und Gewissheit darüber zu haben, welchen Platz Christus im Kosmos heute eingenommen hat. Dass er auch über den Mächten der Finsternis steht. Obwohl der Durcheinanderbringer, wir wissen das, der Teufel ist immer wieder tätig, das eben den Menschen durcheinander zu bringen und den Blick zu verdunkeln. Aber dass er, unser Herr, eben auch über diesem Durcheinanderbringer steht. Er gibt ihm eine begrenzte Handlungsfreiheit. Er ist hinaufgestiegen und hoch erhoben als Haupt über alles. Das fasst noch einmal Epheser 1, Vers 22 zusammen, als Haupt über alles. Wir haben das vorhin gehört aus der vierten Stelle, Epheser 1, 21, eben auch über jede Gewalt, Macht und Kraft. Und damit ist auch Satan gemeint. Unser Herr steht über allem. Im griechischen Grundtext steht hier für hinaufgestiegen das griechische Wort anaveno, das aus den Silben ana, auf, hinauf und veno, gehen, zusammengesetzt wird. Es kann auch übersetzt werden, hinaufkommen, aufsteigen, aufkommen oder als Hauptwort der Hinaufgestiegene. Und interessant ist auch, dass das Wort hier in unserem Text im Aorist steht, eine Zeitform, die die konkordante Übersetzung in den Erläuterungen folgendermaßen beschreibt. Hier wird dieser Aorist als etwas bezeichnet, das keinen Horizont hat, ohne Horizont. Und so wird das Hinaufsteigen unseres Herrn als Tatsache aus der Vergangenheit zu einem Titel, der Hinaufgestiegene. Und dieser Titel beschreibt ihn als den, der über alles und alle hinaufgestiegen ist und der auch für alle Zukunft der Hinaufgestiegene bestehen bleibt. Unser Herr wird diese Position nie mehr verlassen. Und diese Tatsache hat eben kein Ende und keinen Horizont. Eine nicht mehr zu ändernde Tatsache. Was für ein Glück, habe ich mir gedacht. Niemand kann daran etwas ändern. Und ihr Lieben, das ist ein fester Boden und ein unerschütterliches Fundament, auf dem wir in dieser Zeit auch der Ungewissheit, wir haben uns beim Reinfahren auch gerade drüber unterhalten, für junge Menschen, was wird die Zukunft bringen? Eine Ungewissheit, die wir nicht kennen, unsichere Zeiten. Und auf diesem Fundament, das ja unser Herr selber ist, es ist ja der Grund, der gelegt ist, kann man feststehen. Die Mächtigen dieser Welt kommen und gehen, sie steigen auf und stürzen schneller hinab, als ihnen lieb ist. Unser Herr bleibt für alle Zeit der Hinaufgestiegene und der Hocherhobene. Nun wird Hinaufsteigen in der Bibel auch ganz unterschiedlich verwendet, je nach Textzusammenhang und auch entsprechend der Umstände. Und so finden wir auch der Gebrauch dieses Wortes in ganz unterschiedlichen Verwendungen. Zum einen, wenn ein Same hineinfällt in die Erde und dann aufgeht, dann ist es so, dass auch dieses Wort hierfür verwendet wird, für dieses Aufsprießen. Dann gibt es die Verwendung dieses Wortes aufsteigen, hinaufkommen, wenn etwas in einem Herzen aufkommt, ein Gedanke. Das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, Vers 29. Als Mose aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Oder auch in 1. Korinther 2, 9 lesen wir von diesem Aufkommen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, ist eben im Herzen aufgekommen. Im Alten Testament wird dieses Wort sehr häufig auch dafür verwendet, eben für den Aufstieg von Menschen oder eben wenn Völker eben aufsteigen, sich aufmachen, aufwärts streben. Und dann gibt es auch noch einen ganz profanen Gebrauch von diesem Wort, wenn Rauch aufsteigt. Also all diese Bedeutungen kann dieses Wort haben. Ja, und dann die langläufigste Verwendung, die wir in der Bibel finden, das ist eine Tätigkeit, so wie es zum Beispiel in Matthäus 3 verwendet wird, bei der Taufe Jesu. Da heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Also wird auch dieses Wort verwendet von diesem Hinaufsteigen oder Heraussteigen. Ja, auch hier, das ist ein Zeugnis dafür, aus dem Wasser heraussteigen, dass unser Herr ja aus der Sünde herausgestiegen ist, zu der er ja gemacht worden ist. Da gibt es nun einen, der auch auf einen Berg hinaufsteigen wollte, aufwärts strebend nach oben. Und ich lese dazu Jesaja 14, 13 und 14. Von diesem Geschöpf wird hier Folgendes gesagt. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Hier ist von einem Geschöpf die Rede, von einem Geschöpf, das hoch hinaus wollte. Wenn dieses Geschöpf aus Jesaja 14 aus dem Eigenwillen heraus hinaufsteigen wollte, dann war es nicht bereit, einen Weg nach unten zu gehen. Ganz anders unser Herr, der zuerst einen Weg nach unten gegangen ist. Zu diesem Geschöpf lesen wir noch in Hesekiel 28. Folgendes, wenn es das gleiche Geschöpf ist, da wird berichtet in Vers 17 in Hesekiel 28, weil sich dein Herz erhob, dass du schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Von diesem schirmenden Cherub auf dem heiligen Berg Gottes ist die Rede, dass seine Wege vollkommen waren. Er hatte eine wunderschöne Gestalt, ein sehr schönes Aussehen und viel Erfolg. Die Menge und der Erfolg seines Handelns werden dort in Hesekiel 28 beschrieben, bis eine Gewalttat und eine Sünde in seinem Herzen, in seinem Inneren gefunden wurde. Und dann kommt dieses Gericht, dass der Herr dieses Geschöpf eben zu Boden stürzen musste, dieses Gericht. Das Sinnen und Trachten dieses herrlichen Himmelswesen war die Selbsterhöhung im Stolz und im Hochmut. Aber wir wissen, Gott widersteht dem Hochmütigen. Doch Gottes Gerichtshandeln folgt der Selbsterhöhung, die Erniedrigung und der Sturz in der Tiefe. Der Sturz in die Tiefe, in den Scheol, in die tiefste Grube. Daher könnte man sagen, von fast ganz oben, er wollte sich ja Gott gleich machen, aber er war ja als Geschöpf von Gott in eine Höhe gesetzt, die ganz oben war, aber unterhalb von Gott. Und von ganz da oben bis ganz nach unten. Das Geschöpf will hoch hinaus, aber Gott zerbricht den Hochmut durch Erniedrigung. Und wir kennen das Prinzip dieser Welt, läuft so ab. Das Geschöpf will hoch hinaus, es will nicht den niedrigen und den unteren Weg. Bei Jesus war der Ablauf genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Ich habe zuerst das Hocherhoben unseres Herrn betont, wo Gott ihn hingesetzt hat. Und er hat ihn hocherhoben, weil er sich selbst erniedrigt hat. Er, der ganz oben war, als der Sohn Gottes in der Gemeinschaft mit dem Vater in Herrlichkeit, ging aus eigener Entscheidung den Weg der Erniedrigung, Stufe um Stufe nach unten. Philipper 2 beschreibt uns das ja. Bis ganz nach unten. Und ich hatte den Josef, der ja auch in seinem Lebenslauf die einzelnen Facetten als Abbild für Christus diesen Weg gegangen ist, von oben nach ganz unten. Vom Land Israel wurde Josef nach Ägypten hinabgeführt. Und dann heißt es im 2. Mose 3, ich will euch, das Volk Israel, aus dem Elend Ägyptens hinaufführen in das Land, das von Milch und Honig fließt. Und auch hier wird wieder dieses Wort verwendet, des Hinaufführens und des Hinaufsteigens. Und das befreiende Hinaufführen des Volkes Israel aus Ägypten wird hier mit dem gleichen Wort eben des Hinaufsteigens ausgedrückt. Das heißt, aus dem Land des Todes Ägypten, aus der Sklaverei, hinein in das Land des Lebens Israel. Genau diesen Weg ist unser Herr Jesus gegangen. Es heißt, oder sagt der Herr Jesus selber in Matthäus 23, Vers 12, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und das sieht man an diesem Geschöpf, das sich eben selbst erhöhen wollte, als deutliches Beispiel. Selbsterhöhung führt zur Erniedrigung. Nun ist unser Herr Jesus Christus nicht nur einfach hinab und wieder hinaufgestiegen, wie jemand, der eine Reise macht, einen Spaziergang oder schöne Erfahrungen sammelt und nach der Rückkehr so weiterlebt wie vorher. Nein, es ist von ihm die Rede hier in unserem Vers, dass dieses Hinaufsteigen hat ja ein Hinabsteigen als vorher und er ist hinaufgestiegen und hoch erhoben worden über alle Himmel. Und zwischen dem Hinabsteigen und diesem Hinaufsteigen hat sich etwas verändert. Er war vorher beim Vater und er war danach auch wieder beim Vater. Aber dazwischen liegen drei Ereignisse, die ich noch betrachten möchte. Drei grundlegende Ereignisse. Das Kreuz, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die sich verändert haben, und die Gefangenen, die er mit sich geführt hat. Das erste, das Kreuz. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten ereignete sich das Kreuz und das ganze Geschehen, was damit zusammenhängt. Das Kreuz als Mittelpunkt steht für das Sterben unseres Herrn Jesus Christus und wir werden ja auch heute im Herrnmal dessen Tod gedenken. Er hat seine Seele in den Tod ausgeschüttet und erst dadurch ist das Hinabsteigen bis in die tiefsten Tiefen möglich geworden. Gleichzeitig ist der tiefste Punkt die Kehrtwende. Von da an beginnt das Hinaufsteigen. Römer 6, Vers 4, da heißt es, dass Christus aus den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters. Und wir sollen begreifen und erkennen, so schreibt der Apostel Paulus das im Epheserbrief, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Diese Kraft hat er nämlich wirksam werden lassen in Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hier wirkt Gottes Kraft am tiefsten Punkt. Hier hat er eben den Tod überwunden und er hat den Grund gelegt, auf dem nun aufgebaut werden kann. Wir als Glieder seines Leibes dürfen die Ersten sein. Und haben wir gehört, wir sollen begreifen und erkennen, was diese Kraft bedeutet, die er hat wirksam werden lassen. Und so sind wir also in dieses Kreuzesgeschehen mit hineingenommen. Mit ihm seid auch ihr begraben worden, in der Taufe mit ihm seid auch ihr auferweckt worden, durch den Glauben aus der Kraft Gottes, den auferweckt hat von den Toten. So lesen wir das in Kolosser 2, Vers 12. Das Kreuz ist der Mittelpunkt der ganzen Heilsgeschichte. Um das dreht sich alles. Zweitens, die Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die wurden neu geklärt. Die alten Machtverhältnisse, bis dahin herrschte der Tod über alles. Da durch die Sünde des einen, nämlich dem Adam, der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen war. Römer 5, Vers 12. Und Jesus überwand durch seinen Tod diesen Tod. Und er nahm damit dem Tod die Macht. In Offenbarung 1, Vers 18 spricht der Lebende: Und siehe, ich war tot, und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und bis zu diesem Machtwechsel hat eben der Tod königlich über alles geherrscht. Es war ihm alles untergeordnet. Dieser Machtwechsel führt aber auch zu einem Herrschaftswechsel. Römer 5, 17 bis 18 möchte ich dazu lesen. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen Adam, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, nämlich Jesus Christus? Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Jesus Christus ist der eine, der gerecht spricht vor Gott, der unsere Gerechtigkeit geworden ist. Und auch Kolosser 1, Vers 13 beschreibt noch diesen Macht- und Herrschaftswechsel eben für uns jetzt, die wir das im Glauben fassen dürfen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft und dem Machtbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dann hat er noch als dritten Punkt, hier aus unserem Vers 8, durch diesen Herrschaftswechsel die Gefangenen mit sich geführt. Die Gefangenen haben einen anderen Herrscher bekommen. Sie sind, man kann fast sagen, von einem anderen gefangen genommen worden. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass er die Gefangenschaft gefangen genommen hat. Die Gefangenen sind zunächst einmal alle Menschen, die unter der Sünde und des Todes gefangen sind oder waren. Und erweitert, denke ich, können wir auch alle Geschöpfe sehen. Auch die Himmelswesen und zuletzt den ganzen Kosmos, also auch alles, was sichtbar geschaffen ist. Alles war gefangen und eingeschlossen unter die Sünde. Aber wir haben ja gehört, es gibt ein Biss. Bei Jesus Christus biss alles unter die Füße des Christus gekommen seid wird. Dieses von Christus gefangen sein ist die einzige Freiheit. Freiheit im Gefangensein, habe ich mich gefragt. Ja, Freiheit im Gefangensein von dem Herrn Jesus. Wäre das nicht so, wären wir nur frei von Sünde und Tod und uns selbst überlassen, also nur für uns selbst frei geworden, wären wir wieder Sklaven unseres eigenen Ichs, unseres Eigenwillens. Und wir würden wiederum in eine Gefangenschaft geraten, da das eigene Ich aus dem Fleisch Vergänglichkeit und irdisch ist. Wahre Freiheit bekommt man nur in der Bindung an Jesus Christus, wie es mal ein Verkündiger bezeichnet hat. Und daher bezeichnet sich Paulus auch immer wieder als ein Gefangener Christi. Einmal um des Wortes Christi willen, dass er gebunden war, aber auch, weil er weiß, er ist von Christus ergriffen worden. In unserer Epheserstelle kann das Wort Gefangene eben, ich habe es vorhin kurz erwähnt, auch als Gefangenschaft bezeichnet werden. Dann heißt es, er hat die Gefangenschaft gefangen genommen. Das ist auch ein Wortspiel, ein doppelter Sinn. Gefangenschaft, gefangen nehmen, bedeutet frei werden in Christus. Und es muss so sein. Wir müssen frei sein für unseren Herrn zum Dienst, zu dem er uns einsetzt. Wäre das nicht so, könnten wir für ihn nicht verwendbar sein, nicht vollumfänglich verwendet werden können. Wir sollen ja in die Auserwählung und Berufung hineinwachsen als Befreite, nicht als Gefangene. Wir können nicht zwei Herren dienen, sondern nur einem Herrn. Und da darf sich jeder fragen, jeder selber fragen, bin ich wirklich in allen Bereichen frei? Bin ich frei geworden von allem? In Jesus Christus sind wir frei geworden. Er übt die Herrschaft aus. Das darf sich in unserem Leben in allen Bereichen niederschlagen und auswirken. In Galater 4, Vers 1 schreibt Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch einspannen. Auch diese Freiheit kann vom Fleisch missbraucht werden. Auch dazu warnt der Apostel Paulus, dass wir es nicht vom Fleisch missbrauchen lassen. Es können noch weitere Punkte aufgezählt werden, aber diese drei sind doch sehr wichtige Punkte. Unter anderem hat Christus im Gefängnis gepredigt und der Tod konnte ihn nicht halten. Ein Beweis seiner Sündlosigkeit. Gott bestätigt seinen Sohn durch die Auferweckung und Auferstehung. Der Kaufpreis wurde vollgültig bezahlt. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Und all diese Dinge sind geschehen zwischen diesen beiden Punkten, dem Hinabsteigen und dann wieder dem Hinaufsteigen. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn Jesus Christus den Weg der Erniedrigung, diesen unteren Weg, nicht freiwillig gegangen wäre. Durch sein freiwilliges Hinabsteigen und durch das durch den Vater und Gott erhöht werden, ist Christus zum Versöhner des ganzen Alls geworden. Ich möchte hierzu die zwei Bibelstellen lesen aus 2. Korinther 5, 18 bis 19. Gott aber, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Und Epheser 4,10 ist genau diese, der letzte Vers von unserem Textabschnitt. Der aber hinabgestiegen ist, ist auch der, der hinaufgestiegen ist, hoch über alle Himmel, um alles zur Vollendung zu bringen. Und jetzt könnte man sich fragen, wäre es möglich gewesen, dass Jesus Christus angesichts dieser Erhöhung sich überheben könnte, so wie wir das bei diesem ersten Geschöpf gelesen haben? Ein wunderbares, vollkommenes, geistliches Geschöpf geschaffen, hat sich überhoben. Hätte diese Erhöhung Jesus mehr oder weniger ihn auch überheblich oder zum Hochmut verleiten können? Alle vor ihm sind an diesem Punkt gestrauchelt. Der strahlende Cherub hat sich überhoben. Adam hat sich verführen lassen. Er hat sich über das Verbot Gottes gestellt. Paulus bekam einen Stachel ins Fleisch, um sich wegen seiner Offenbarungen nicht zu überheben. Und in der Welt ist der Hochmut des Lebens allezeit präsent. Natürlich nicht. Unser Herr Jesus Christus, der hinabgestiegen ist, so heißt es ja in unserem Epheser-Text Vers 10, ist er auch derselbe, der hinaufgestiegen ist. Der Hinabsteigende. Warum ist er denn hinabgestiegen? Warum hat er denn überhaupt diesen Weg eingeschlagen? Der große Unterschied und das Geheimnis zwischen den beiden Geschöpfen, diesem strahlenden Cherub und unserem Herrn Jesus Christus, liegt in der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater. Die Wesenseinheit, die sich in der Liebe Gottes, die er seinem Sohn mitgegeben hat, ausdrückt. Der Vater hat einzig und allein seinem Sohn diese Liebe mitgegeben. Keinem Geschöpf hat er diese Liebe mitgegeben, als Wesen, als Wesenszug, inwendig. Der strahlende Cherub, der schirmende Cherub, hat sich überhoben, weil er die Liebe Gottes nicht im Herzen hatte. Jesus mit dieser Liebe des Vaters kann sich nicht überheben, denn die Liebe ist vollkommen. Und so ist er diesen Weg gegangen, eben den Erniedrigungsweg und den Weg nach unten. Nur so konnte Jesus, und dafür steht er ja auch als Garant, eine vollkommene Versöhnung und Vollendung erwirken. Und er wird sie auch hinausführen. Und es geschieht nun so, dass er die Gläubigen in genau diese gleiche liebende Vaterliebe hineinnimmt, diese Liebe ausgießt, inwendig in uns hineinlegt, damit sein Wesen eben in einem Menschenherz, ja, diese Gesinnung und auch dieses Leben bewirkt. Und dann werden die Gläubigen, werden wir aufgefordert in Philipper 2, Vers 5. Diese Gesinnung, die in unserem Herrn Jesus Christus war, der diesen Weg, diesen unteren Weg gegangen ist, die sei auch in euch. Diese Gesinnung, oder nach Luther wird Philipper 2, 5 so übersetzt, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dieser Gemeinschaft mit dem Vater, in der dürfen wir stehen. Und das bedeutet für uns doch ganz praktisch, wir dürfen Nachahmer Christi werden. Wir dürfen seinen Weg der Erniedrigung nachahmen. Und da sträubt sich natürlich unser Fleisch. Seine Gesinnung soll daher in uns sein, den unteren Weg zu gehen. Den Weg der Demut, den Weg der Erniedrigung. Weil Gott dem Demütigen Gnade gibt. Das ist ja der zweite Teil aus der Hebräerstelle. Er gibt dem Hochmütigen widersteht er, dem Demütigen gibt er Gnade. Wir sollen nicht höher von uns denken, als es sich zu denken gebührt. Gott wählt das aus, was töricht ist vor der Welt. Nicht viele Weise, Mächtige oder Edle, sondern das, was nichts ist für die Welt. Und ich denke, das nicken wir gerne ab, diesen Bibelvers. Wir sagen, ja, steht ja geschrieben, 1. Korinther 1, 26 bis 29 steht es. Das stimmt. Das, was nichts ist, das hat Gott erwählt. Sind nicht viele der Gläubigen, die wir erkennen, auch in unseren westlichen Ländern, wirklich nichts? Ich habe mich das mal gefragt. Wir hatten, glaube ich, auch auf der Gemeindefreizeit, hatte ich kurz so einen Gedanken. Sind wir nichts? Wir verdienen gutes Geld, wir haben Arbeit, wir haben Wohnung, wir haben Häuser. Es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die sind elendiger dran wie wir. Sind wir nichts? Ich habe einen Gedanken mal in einer Predigt mitbekommen, der Herr macht uns zu nichts. Wir sind nichts, aber das, was wir in uns selbst sein wollen, macht er zu nichts. Er macht uns zu nichts vor dieser Welt und er macht uns auch innerlich zu nichts. Und er überführt uns durch die Sünde, indem er uns eben das Erkennen schenkt, auch über diese Sünde und das Verlorensein, das in uns drin steckt. Und damit kommen wir an einen Punkt, wo wir aus uns selbst heraus nichts mehr erreichen und auch nichts mehr erreichen wollen. Viele Menschen, eine große Menge, die von sich etwas hält in dieser Welt, die diesen Weg nach oben gehen, werden einmal vor Gott stehen und all diese Erfolge werden nichts bringen. Sie werden vor Gott nichts zählen. Nur derjenige, der sich zu nichts machen lässt, hat vor Gott Bestand. Jesus sagt einmal, wer sein Leben verliert um meines Namens willen, der wird's erhalten. Und wer sein Leben erhalten möchte, der wird's verlieren. Also sind diese geistlichen Gegensätze, wo Geist und Fleisch aneinander, wenn der Widerstand und der Gegensatz deutlich wird. Ja, und doch hat diese Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, die hat ja volle Gültigkeit, dass er uns auserwählt hat als die, die nichts sind, und er macht uns zu nichts, um uns zu erhöhen mit unserem Herrn. Diese Erhöhung, die unser Herr erlebt hat, da sind wir auch mit hineingenommen. Und da ist natürlich die Frage, sind wir bereit, uns in dieser Welt zu den Törichten zählen zu lassen? Lassen wir uns vor der Welt zu nichts machen? Lassen wir uns übervorteilen? demütigen, Unrecht zufügen oder begehren wir sofort auf, weil wir meinen, wir müssten uns Recht verschaffen? Bin ich bereit, mich selbst um Jesu Willen vor den Augen der anderen zu einem Niedrigen zu machen? Bin ich bereit, den unteren Weg zu gehen, den unser Herr gegangen ist? Es gibt Einzelfälle, in denen Gott einem klar zeigt, deutlich entgegenzustehen. Wir kennen das von der Tempelreinigung Jesu und auch vom Apostel Paulus, der sich dann auf sein römisches Bürgerrecht berufen hat. Aber trotzdem, wenn unser Fleisch gegen diesen unteren Weg aufbegehren möchte, dann soll doch die Gesinnung Jesu Christi in uns nach Philipper 2 unseren Denksinn erneuern. In dieses neue Denken, dass wir da hineinkommen. Diese Gesinnung des unteren Weges dem Lamme nach. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen. Der Größte unter euch soll oder wird euer Diener sein. Die Aussage Jesu an seine Jünger. Da ging es auch darum, wer der Größte in seinem Reich sein wird. Der soll euer Diener sein. Und damit komme ich zum Anfang zurück. Ich habe von Gaben und Diensten gesprochen. In unserem Vers 8 heißt es, dass er die Gefangenschaft gefangen genommen hat und den Menschen Gaben gegeben. Gaben gegeben. Gaben in einer Fülle und in einer Vielzahl, ganz unterschiedlich. Gaben, der Glaube, eine Gabe, die er uns gegeben hat. Gaben, uns selbst, er hat sich selbst uns gegeben, er selbst. Er hat uns einander gegeben als Geschwister im Leib Jesu Christi, Gaben und der Dienst aneinander. Er hat Gaben gegeben, Befähigungen, er hat uns ausgerüstet und er hat uns auch die Gabe gegeben, diesen Weg, diesen unteren Weg gehen zu können, freiwillig gehen zu können in der Gesinnung unseres Herrn. Das will und kann der alte Mensch, das will das Fleisch nicht. Christus ist es, der auch genau weiß, was dazu für jeden Einzelnen nötig ist. Er bestimmt das Maß des Geschenkes. Er überfordert nicht, aber unterfordert auch nicht. Er fordert auch manchmal heraus. Den Weg der Erniedrigung kann daher nur der neue Mensch in Christus gehen. Und es ist gerade auch diese Gnade, die im Vers 7 genannt wird, einem Einzelnen aber von uns ist die Gnade zuteil geworden, nach dem Maß des Geschenkes des Christus. Auch diesen Weg der Erniedrigung jetzt hier in dieser Erdenzeit zu gehen. Und dann lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 19, dass genau dieses Unrecht, was uns dadurch widerfährt, der Hass der Welt, das hatten wir im Hauskreis, der Kosmos, der uns hasst und ablehnt, dann heißt es, denn das ist Gnade, wenn einer, weil er sich in seinem Gewissen Gott verpflichtet weiß, Kränkungen, Betrübnisse, Schmerzen erträgt und zu Unrecht leidet. Denn dazu seid ihr berufen worden, weil auch Christus für euch gelitten und euch damit ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußspuren nachgehen sollt. Und es kann nur der neue geistliche Mensch bewirken in uns. Diesen unteren Weg, den wir in dieser äußeren Schwachheit, in diesem Niedrigkeitsleib gehen müssen, nur den Weg kann der Herr inwendig durch die Gabe und durch das Geschenk unseres Herrn Jesus Christus, seine Liebe, die er in uns hineingegossen hat, ausgegossen hat, gehen und wir das dann auch kennen dürfen als eine Gnade. Unsere Erdenwege sind daher keine Höhenwege, sondern Niedrigkeitswege. Aber diese Niedrigkeitswege münden in geistliche Höhenwege ein. Haben wir dazu ein Ja, bewirkt die Gnade ein erstaunliches geistliches Wachstum eines jeden Einzelnen. Die Gnade bewirkt in der Gemeinschaft des Leibes Christi und auch durch die Dienste und Gaben das Wachstum des ganzen Leibes, bis der Zeitpunkt kommt, an dem die herausgerufene Gemeinde hinaufsteigen darf zu ihrem Herrn und Haupt. Und das ist das, was wir ja auch erwarten. das hinaufgenommen werden zu unserem Herrn. Bis dahin dürfen wir diesen Weg der Niedrigkeit in dieser Gewissheit, in dieser Vollmacht und dieser Freude unseres Herrn, der in uns Wohnung genommen hat, gehen. Und das möchte ich uns ans Herz legen, das dürfen wir mitnehmen in die Zukunft und in die Umstände und ja, in die Umstände, in denen wir drinstehen. Ich möchte zum Schluss noch von Adolf Morath ein Lied vorlesen, 3 Strophen. Je kleiner ich, je größer du, o Jesu, mach mich klein. Nimm du in meinem Herzen zu, ja, nimm du es ganz für dich ein. Je größer ich, je kleiner du, bin ich mir selbst genug, so acht ich dich, mein Heil, gering und fall in bösen Trug. O stürz von jeder Höhe mich, darauf ich mich gestellt, lass mich mir selbst gestorben sein, gekreuzigt sein der Welt. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dir danken, dass wir in unserem Herrn Jesus Christus sehen dürfen, unserem Herrn und Haupt, der einen Weg gegangen ist der Erniedrigung, den unteren Weg von oben nach unten. Und Herr Jesus, du bist diesen Weg freiwillig gegangen aus Liebe, weil du die Liebe des Vaters mitbekommen hast. Und hast dadurch eine Erhöhung erlebt, durch Gott, den Vater, heraus aus der tiefsten Tiefe hinein in die höchste Höhe und gesetzt über alles und über jede Macht. Und da dürfen wir als die Auserwählten und Heiligen deines Leibes mit hineingenommen sein. Wir dürfen es uns bewusst machen, dass dieser Niedrigkeitsweg, den wir jetzt gehen hier auf dieser Erde, dass wir dazu ein Ja finden. Ich weiß, wie schwer das ist und wie unser Fleisch dagegen rebelliert, es will diesen Weg nicht gehen. Aber wir dürfen deine Gesinnung in uns groß werden lassen. Wir dürfen ein Ja dazu finden. Du bist Ja und Amen und wirst es auch vollführen. Du musst es wirken, du musst es tun und es ist dein Werk. Es ist dein Geschenk, es ist deine Gabe. Und da möchte ich dich bitten, dass du es doch bei jedem bewirkst, wo diese Blockaden da sind, wo dieses Ja fehlt, wo diese Niedrigkeitswege zur erdrückenden Last werden. Wir werden da niemals herauskommen. Doch du führst heraus, du führst geistlich heraus. Im Glauben dürfen wir das fassen. Stärke diesen Glauben und stärke dieses Vertrauen, diese Zuversicht und stärke dadurch auch den inwendigen Menschen wachstümlich hinein in diese vollkommene Herrlichkeit, wie du es uns verheißen hast. Du hast uns gesetzt, einmal auch mit unserem Herrn Jesus Christus zur Rechten sitzen. Ja, wir sind es schon geistlich und dürfen es doch auch buchstäblich werden. Hab von Herzen Dank, dass wir das wissen dürfen, schenke die Festigkeit in unseren Herzen und bewirke du das alles zu deinem Lobpreis. Amen. Amen.